Ja, guten Morgen. Das Thema zu unserem Gottesdienst heute, wen überrascht das? Dankbarkeit. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes an euch. Dazu gibt es einen Parallelvers. Und saget Dank Gott alle Zeit für alles und in dem Namen unseres Vaters, Herrn Jesus Christus. Und ich möchte gerne diesen Vers mit uns gemeinsam jetzt durchgehen und wir werden uns von Wort zu Wort oder von Textteil zu Textteil hangeln und ich werde schauen, was uns der Herr zu diesen Dingen sagen möchte. Fangen wir mit dem ersten an. Seid dankbar, heißt es hier. Seid dankbar oder im Parallelvers, sage Dank. Das ist eine Aufforderung. Und immer dann, wenn die Bibel uns zu etwas auffordert, dann können wir uns relativ sicher sein, dass das etwas ist, was gegen unsere Natur ist. Die Bibel wird uns seltenst oder wahrscheinlich überhaupt nie zu etwas auffordern, was wir sowieso tun würden. Ich habe mal unten gleich durchgestrichen so ein paar Sachen, die ich immer mal wieder höre, auch von Kollegen zum Beispiel, siehe zu, dass du nicht zu kurz kommst. Oder wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt, hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Das sind Dinge, dazu wird uns die Bibel niemals auffordern. Das ist unsere Natur, das tun wir sowieso. Das heißt, allein die Tatsache, dass ich eine Aufforderung sehe, wie seid dankbar, daraus sehe ich schon, das muss etwas sein, was eigentlich gegen meine Natur ist, was ich nicht normalerweise tue. Und das bezeugt uns auch die Bibel, dass das so ist. Wir kennen alle die Begebenheit von den 10 Aussätzigen, die Jesus heilt. Und da haben wir eine Dankbarkeitsrücklaufquote sozusagen, wo jemand zurückgelaufen kommt und sich bedankt von 10%. Also 90% der Leute bedanken sich nicht. Das sehen wir hier in Lukas 17. Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er geheilt war, wir reden immerhin von einer Heilung von Aussatz, kehrte um und dankte ihm. Jesus aber antwortete, sind ihrer nicht 10 rein geworden, wo sind die übrigen 9? Also Dankbarkeit, auch selbst wenn man so krasse Dinge erlebt wie eine Spontanheilung, eine komplette Heilung von einer schweren Erkrankung, scheint nicht selbstverständlich zu sein. Das ist das Erste, was wir daraus lernen können. Dankbarkeit muss wohl etwas sein, wozu wir aufgefordert werden müssen. Wir müssen also immer wieder von Gott uns ermahnen lassen, dankbar zu sein. Das scheint nicht von selbst zu kommen. Ja, die Frage ist natürlich dann, warum ist das nicht in unserer Natur? Warum ist das denn so? Und ich denke, das hat was mit unserem natürlichen Menschen zu tun. Wir sind von Natur aus, jetzt rede ich mal von mir, ihr müsst das für euch selber dann klar machen, wir sind letztendlich in gewisser Weise Selbstverherrlicher. Es liegt auch nicht in unserer Natur, Gott zu verherrlichen und ihn groß zu machen oder auch andere groß zu machen. Eigentlich möchten wir uns selbst groß machen. Es gibt keinen Abend, wo ich mich, wenn ich abends hinsetze und in Ruhe gucke, was habe ich heute alles so von mir gegeben und erzählt, wo ich nicht feststelle, dass bestimmte Dinge, die ich gesagt, getan habe, dazu da waren, um mich nicht klein machen zu lassen oder um mich darzustellen in irgendeiner Weise. Sicherlich, hoffentlich möglichst subtil, dass das nicht gleich so krass auffällt, aber im Grunde genommen, denke ich, wird jeder von uns jeden Tag irgendwo sich dabei ertappen können, wenn man genug hinguckt, dass man sich selbst in irgendeiner Form dargestellt hat, groß gemacht hat. Und das ist unsere Natur. Und da passt Dankbarkeit nicht rein. Dankbarkeit, echte Dankbarkeit, beinhaltet nämlich immer, ich hätte es alleine nicht hingekriegt. Wenn ihr euch mal überlegt, wann habe ich zum letzten Mal jemandem aufrichtig gedankt, einem Menschen oder Gott, dann wird das immer eine Situation sein, wo einem klar war, also wenn der mir nicht geholfen hätte, dann wäre ich sowas von untergegangen, dann wäre ich baden gegangen, das hätte ich nicht hingekriegt. Und das ist das Wesen echter Dankbarkeit, da steckt immer die Erkenntnis hinter, also alleine hätte ich es nicht geschafft. Ne? Das heißt, manchmal hört man auch so Sachen, danke, dass du mir geholfen hast, ich hätte es aber auch schon selbst hingekriegt. Da steckt auch wieder, ich weiß nicht, euch sagt das auch manchmal so, danke, dass du geholfen hast, hätte ich aber auch so geschafft. Ja, das heißt, da steckt auch wieder, da sieht man wieder die Natur, wir möchten eigentlich nicht Bedürftige sein. Ich habe mal den Satz gelesen, der gefällt mir so gut, in Wirklichkeit, das ist das, wie wir sein wollen, aber was wir wirklich sind, ist, wir sind geistliche Schwerbehinderte, die ohne die kreuzförmige Gehhilfe, die uns Jesus anbietet, keinen Schritt alleine vorankommen. Das hatten wir auch eben in dem ersten Lied, alles tust du. Und das ist das Wesen der Dankbarkeit, dass wir das erkennen. Jesus sagt das auch ganz klar zu uns in Johannes 15,5, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das zu erkennen, das auch zu akzeptieren und von Herzen auch ja, als Wahrheit zu sehen, das ist aus meiner Sicht der erste wichtige Schritt zur Dankbarkeit. Und das ist gegen unsere Natur, zu sagen, ich kann nichts, ich bin eigentlich eine Lusche. Und wenn Gott mich nicht ins Himmelreich schleift, ich alleine komme da mit Sicherheit nicht hin. Ja, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Das war so der erste Teil, die Aufforderung. Jetzt habe ich einen zweiten Teil, den nenne ich mal der Anspruch. Jetzt
geht es weiter, das steht in allen Dingen. Sei dankbar in allen Dingen oder im Parallelvers alle Zeit für alles. Ich denke, das ist starker Stoff, wenn man das sich so anguckt, dass was beinhaltet das alles? Also wir sind, das müssen wir uns mal nichts vormachen, wir sind gebeutelte Menschen. Jeder von uns. Ich hörte mal den Spruch, unter jedem Dach wohnt ein anderes Ach. Und ich denke, dass das auch stimmt. Ich denke, wenn wir hören in allen Dingen, dann fallen uns bestimmt nicht nur diese schönen Sachen ein, die wir hier auf dem Tisch haben, oder auch die letzte Gehaltserhöhung oder was auch immer. Da fällt uns mit Sicherheit sofort was ein. Probleme auf der Arbeit, Probleme mit der Gesundheit, der eigenen oder den von Menschen, die uns nahestehen, Probleme mit der Familie, im Freundeskreis und soll es mitunter geben, Probleme mit Geschwistern im Glauben, Probleme in der Gemeinde. All das sind Dinge, die uns belasten. Jeder hat sicherlich sein eigenes Päckchen, aber jeder hat sicherlich irgendein Päckchen. Und das ist die Frage, ist das hier auch gemeint? Hat sich der das geschrieben hat, hier vertan oder als die Druckmaschine erfunden wurde, hat man da gleich zu Anfang irgendwie was Falsches gesetzt? Ist das hier wirklich so gemeint, in allen Dingen, oder sind da die Weintrauben und der Kürbis mit gemeint? Das können wir sehen, wenn wir mal auf Paulus selber gucken. Und wenn wir mal schauen, was derjenige erlebt hat und gemacht hat, der diese Verse hier geschrieben hat. Da lesen wir in Apostelgeschichte 9,16, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Also das war schon gleich von Anfang an, als Paulus berufen wurde. Das war das Programm, was Gott mit ihm vorhatte. Du wirst leiden. Paulus sagt dann selber, der Heilige Geist hat mir bezeugt. Er bezeugt mir ständig, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Oder Apostelgeschichte 14. Nachdem sie Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Im Korintherbrief habe ich schon einige Sachen weggelassen, die Liste ist noch viel länger, da schreibt Paulus, dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten und dann kommen viele Gefahren in der Stadt, außerhalb der Stadt, in Flüssen, vor Räubern, in Gefahren unter falschen Brüdern, Mühen, Beschwerden, Wachen, Hunger, Durst, Fasten, Kälte, Blöße, also das volle Programm. Alles, was man sich so vorstellen kann, hat dieser Mann hier erlebt und durchgemacht oder war gefährdet, dass er das erleben würde. Das heißt, hier spricht jemand, der diese Verse schreibt, sei dankbar in allen Dingen von jenem, der weiß, was in auf dieser Liste alles draufsteht. Das heißt, hier Paulus meint, schließt diese Sachen mit ein. Und das können wir auch sehen, wenn wir jetzt, nachdem wir auf die Leiden des Paulus geschaut haben, mal auf die Dankbarkeit des Paulus geschaut haben. Es gibt viele, viele, ich habe nur eine kleine Auswahl hier an Stellen, wo die zeigen, dass Gott dankt. Ich danke meinem Gott. Ich danke meinem Gott alle Zeit. Zuerst danke ich meinem Gott. Ich danke meinem Gott alle Zeit. Und darum, als letzter Vers hier aus 1. Timotheus, und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus, Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet hat und in den Dienst eingesetzt hat. Dieser Dank für diesen Dienst ist gleichzeitig der Dank für die Leiden, die mit diesem Dienst verbunden sind. Das war Paulus von Anfang an klar. Dieser Dienst ist ein Dienst, der mit Leiden einhergeht. Und er dankt hier für diesen Dienst. Das heißt, wenn er dankt dafür, dass er in diesen Dienst eingesetzt worden ist, schließt dieser Dank die Schläge und das Steinigen und die Schiffbrüche und all diese Dinge mit ein. Das heißt, Paulus zeigt hier selber, dass er das, was er uns, wozu wir aufgefordert werden, durch die Bibel auch selber tut. Auch er war ein dankbarer Mensch. Wir kennen Paulus als viele Leute haben ein bestimmtes Paulusbild, aber Paulus war auch ein dankbarer Mann, trotz all dieser Dinge, die er erlebt hat. Und dann kommt eine Begründung. Das ist jetzt der dritte Teil, wenn wir den Vers weitergehen, dann geht es mit dem Wort denn weiter. Denn ist immer eine Begründung. Paulus fordert uns auf und er zeigt den Anspruch, der hinter dieser Aufforderung steht und jetzt kommt die Begründung denn. Und dann kommt, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Denn das ist der Wille Gottes. Das ist also die Begründung dafür, dass wir das tun sollen. Und so etwas kann man falsch verstehen. Also man kann das falsch verstehen, indem man sagt, Gott will das so. Wenn man sagt, denn Gott will das, das ist jetzt das Ende der Diskussion sozusagen. Sei dankbar in allen Dingen, Gott will das so, basta. Predigt zu Ende, Bibeltext zu Ende, es gibt kein, so ist das halt. Aber so ist das nicht gemeint. Dankbarkeit ist nicht gemeint, dass Dankbarkeit unsere Pflicht ist und das ist nicht verhandelbar, sondern wenn hier steht, das ist der Wille Gottes, das kann so nicht gemeint sein, weil Dankbarkeit wenig Wert hat, wenn sie eingefordert wird. Geh mal hin und sag dem Papa mal danke, dass er dein Bobbycar repariert hat. Papa, danke, dass du mein Bobbycar repariert hast. Wer findet das klasse? Also wer freut sich über diese Art von Dank, wo jemand befohlen kriegt, jetzt sag mal danke. Und dann sagt er danke. Say grace, grace. Das ist, kann nicht gemeint sein. Das heißt, Dankbarkeit kann von der Natur her, wenn sie echt ist, nicht eingefordert werden, nicht befohlen werden, weil dann verliert sie sofort ihren Wert. Das heißt, das ist der Wille Gottes, muss anders zu verstehen sein. Wie kann man das? Also nicht, dass Gott das nicht will, das stelle ich absolut, völlig klar, Gott will das. Aber das können wir anders verstehen. Denn richtig verstanden ist das nicht einfach ein Befehl und jetzt macht das mit Augen zu und durch, jetzt wird hier nicht diskutiert. Nein, richtig verstanden ist das so, wenn Gott etwas will, dann kann das nur gut sein. Wir wissen, wenn Gott etwas von uns will, dann kann das zumindest langfristig nur gut sein, das kann nur richtig sein. Das heißt, wenn hier Paulus begründet, dann ist das der Wille Gottes, dann kann man das auch so lesen, denn dann kann es nur für euch, für Gott selbst und für andere gut sein, wenn ihr das tut. Das steckt dahinter, denn Gott ist immer gütig, hat immer Gutes mit uns im Sinn. Er ist nicht arglistig, er will uns nicht täuschen, er hat nichts, er hat nur Liebe und Gutes mit uns im Sinn. Das heißt, wenn Gott will, dass wir dankbar sind, kann das nur was Gutes bedeuten. Und das immer, wenn es um Gottes Willen in der Bibel geht, geht es um drei Ebenen. Das ist praktisch überall so. Könnt ihr euch mal einfach 10 verschiedene Stellen aufschlagen, wo vom Willen Gottes die Rede ist. Dann gibt es immer 3 Ebenen, auf denen das relevant ist oder auf denen das geschieht. Das ist auch hier so. Die erste Ebene ist sozusagen die vertikale Ebene. Es geehrt Gott. Das ist die oberste Priorität, die es bei Gott gibt. Wenn immer dann, wenn vom Willen Gottes die Rede ist, wird es immer etwas sein, was Gott ehrt. Da dürfen wir uns nicht täuschen. Manchmal höre ich so, wie die Bibel ist für uns geschrieben, damit wir wissen, wie wir ins Reich Gottes kommen. Das ist richtig, das ist aber nicht alles, was richtig ist. Richtig ist, die Bibel ist zur Ehre Gottes geschrieben. Alles, was geschieht, alles, was Gott will, hat als oberste Ebene seine Ehre. Die zweite Ebene, es dient zum Zeugnis für andere. Auch das, da komme ich gleich noch ein bisschen näher drauf. Und dann gibt es die individuelle Ebene, die machen wir heute mal als letztes. Es dient unserem geistlichen Wachstum. Und den ersten hatte ich schon angefangen, die Ehre Gottes. Darum dreht sich die gesamte Bibel, aber wir profitieren auch davon. Wir bekommen die Ehre nicht, aber wir bekommen den Sieg. An ganz vielen Stellen, wo Gott geehrt wird, da tragen die, die mitgewirkt haben, zum Beispiel die Trompeter, die um Jericho rumgelaufen sind, die haben ja nicht die Mauer zu Fall gebracht, aber der Sieg ist ihrer. Das heißt, wir siegen mit Gott, weil er für uns kämpft, dafür gebührt ihm die Ehre. Und wir haben den Sieg. Das ist genauso, wenn die Nationalmannschaft gewinnt, dann gehört die Ehre eigentlich dem Fußballspieler, nicht dem Fernsehgucker mit seiner Bierflasche in der Hand. Aber der kann natürlich sagen, wir haben gewonnen. Das ist ein Stück weit in Ordnung. Und so ist das auch hier. Wir profitieren davon, weil es zum Beispiel Gott gereicht ist zur Ehre, dass er uns in den Himmel kriegt. Also ich muss sagen, das ist eine Meisterleistung Gottes, wenn er schafft, so einen Vogel wie mich in sein Reich zu ziehen. Das kann ich alleine nicht. Ich könnte mich da nie hinschleifen. Keine Chance. Und das, es ist ihm eine Ehre, dass ihm keines seiner Schäfchen verloren geht. Das ginge gegen seine Ehre, wenn er Leute, seine Kinder auf der Strecke blieben. Das heißt, wir profitieren davon. Das ist also nichts Schlechtes, wenn es immer Gott um seine Ehre geht, sondern für uns ist es das Beste, was uns passieren kann, dass Gott Dinge zu seiner Ehre tut. Weil wir die Nutznießer davon sind. Unter anderem, weil es ihn eben ehrt, wenn er das, was er uns verheißen hat, auch an uns wahr macht. Und das Zweite ist, wir ehren Gott durch unsere Dankbarkeit, weil Dankbarkeit immer den Gebenden ehrt, nie den Nehmenden. Wenn ich mich bei jemandem bedanke, dann wird das immer denjenigen ehren, der mir etwas getan hat, was ich selber nicht hingekriegt hätte. Also der andere ist der Große, ich bin der Kleine. Und das ist recht so. Also in dem Moment, wo wir aufrichtig danken, ehren wir den Gebenden. Der Nehmende, der hat nie eine Ehre davon, dass er Hilfe in Anspruch nimmt. Das heißt, allein dadurch, dass wir Gott Dank sagen, danke für das Wunderbare, dass du uns in diesem Jahr auch wieder an Gaben geschenkt hast, dann ehren wir ihn, weil wir wissen, wir hätten es allein nicht hinbekommen und damit eben ehren wir ihn als den Gebenden. Und was aber besonders wertvoll ist, ist der Dank in allen Dingen, auch in schmerzhaften Dingen. Das lesen wir beispielsweise im Psalm 30 bis 69, Entschuldigung, Verse 30 bis 32. Da sagt der Psalmist, Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Dann, ich will den Namen Gottes rühmen im Lied, in meinem Danklied ihm preisen. Das gefällt dem Herrn. Das heißt, hier spricht jemand auch vom Danken in allen Dingen, in diesem Falle in Elendigkeit und Schmerzen. Und das gefällt Gott. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch Gedanken darüber gemacht, was Gott gefällt. Also wenn der Ehepartner Geburtstag hat, wenn ein Freund Geburtstag hat oder irgendwas, dann fragt man sich, was könnte ihm denn wohl gefallen? Was kann ich ihm denn mal geben, was ihm gefällt? Das heißt, wenn man eine Beziehung will, fragt man immer, was gefällt dem anderen wohl? Und das sollten wir auch in unserer Gottesbeziehung nur wieder mal tun, einfach mal zu überlegen, was gefällt wohl Gott? Weil das ist das Normale, wie Beziehung lebt, dass man sich Gedanken macht, was dem anderen gefällt. Und das hier gefällt Gott. Ganz klare Aussage aus der Bibel. Gott gefällt es, wenn wir ihm danken. Und es gefällt ihm noch mehr, wenn wir ihm danken, obwohl es uns schlecht geht, obwohl wir Nöte haben. Und die werden wir immer haben. Und das Zweite, die Komponente, wenn Gott etwas will, dann will er immer auch was für andere. Also er will nicht immer nur alles für uns, sondern auch, es geht immer um andere. Das sieht man, da gibt es einen ganzen Haufen Bibelstellen. Ich habe nur eine mal rausgesucht aus Hesekiel. So will ich, hier spricht Gott von sich selbst, vor den Heiden an ihnen, hier spricht er von seinem auserwählten Volk, erzeigen, dass ich heilig bin. Das heißt, Gott benutzt seine Kinder, die Israeliten und auch uns heute als sein Volk, benutzt er, um Außenwirkung zu zeigen. Er möchte von uns, dass wir zum Segen werden für andere, damit und dass Gott sichtbar wird. Durch uns, für andere. Das ist immer das Zweite. Wenn Gott etwas will, will er immer auch für andere. Ne? Und da kann man sich natürlich fragen, welcher Dank hat denn wohl die größere Außenwirkung? Wenn ich sage, danke, dass ich gestern eine Gehaltserhöhung bekommen habe, das ist sicher richtig zu danken, aber der Dank in Notsituationen hat eine massive Auswirkung auf Außenwirkung, Entschuldigung, die Außenwirkung auf andere. Wenn jemand dankbar sein kann, obwohl man weiß, unbedingt eigentlich ziemlich miserabel. Gestern hat er eine sehr üble Diagnose bekommen und er sagt, ich bin meinem Gott dankbar. Das hat Außenwirkung, weil das nicht selbstverständlich ist. Dank ist sowieso schon nicht selbstverständlich, aber Dank in schweren Zeiten ist noch viel weniger selbstverständlich und deswegen ist die Außenwirkung groß. Also wenn es uns gelingt, durch den Geist Gottes auch für unsere widrigen Umstände zu danken, in dem Moment, dann hat das Außenwirkung. Selbst wenn wir das gar nicht anderen erzählen. Ich gehe auch nicht in der Mensa und sage, gestern habe ich meinem Gott gedankt, dass ich mein Knie so weh tut. Ganz gewiss nicht. Aber die Art Dankbarkeit wird ja auch gesehen. Ein dankbares Herz wird ja wahrgenommen, dass man eben zum Beispiel nicht ständig klagt. Oder so. Ja, also Dankbarkeit, gerade in schwierigen Dingen, hat Außenwirkung. Und die dritte Ebene, die das hat, denn es ist der Wille Gottes, heißt auch, denn Gott möchte dein geistliches Wachstum. Hinter diesem Denn des Paulus stehen eigentlich drei Begründungen. Und hier kommt die dritte, warum wir dankbar sein sollen, auch in allen Dingen. Und das ist das dritte, unser geistliches Wachstum. Dankbarkeit ist von seiner Natur her vergangenheitsorientiert. In der Regel dankt man für das, was vorher geschehen ist. Wir danken für den Kürbis hier, der vor ein paar Monaten noch ganz klein war und jetzt gewachsen ist. Also das ist alles in der Vergangenheit und Dankbarkeit richtet den Blick auf die Vergangenheit und dann sehen wir, was dort geworden ist und wie sich das entwickelt hat und dann sind wir dankbar. Gott möchte aber mehr. Er möchte, dass aus Dankbarkeit ein zukunftsorientierter Glaube erwächst. Also Dankbarkeit ist richtig und gut und wir werden an vielen Stellen in der Bibel aufgefordert, dankbar zu sein, aber er möchte, dass daraufhin etwas geschieht, nämlich, dass wir einen zukunftsorientierten Glauben haben, der sagt, okay, ich habe gesehen, wie er in der Vergangenheit an mir gewirkt hat, also vertraue ich in der Zukunft darauf, dass er all das, was er verheißen hat, in seinem Wort auch wahrmachen wird. Und Jesus hebt auch das auf diese Ebene, als der eine von zehn Geheilten zurückkommt, da sagt er, dein Glaube hat dir geholfen. Das heißt, hier bringt Jesus den Glauben ins Spiel. Es geht hier bei Dankbarkeit, der Mann ist dankbar, kommt dankbar zurück, aber Jesus spricht vom Glauben. Oder auch in 4. Mose 14 bis 11, da habe ich mal ein Fragezeichen in den Text gemacht, da heißt es, und wie lange wollen sie nicht, trotz aller Zeichen, die ich ihnen getan habe. Gott hat viel gewirkt, er hat viele Zeichen getan, auch Jesus hat später viele Zeichen getan und darum wollen sie nicht. Das Fragezeichen, was denkt ihr, wofür das steht? Das steht nicht, darum wollen sie nicht dankbar sein, sondern darum wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich ihnen getan habe. Das heißt, diese Dinge, für die wir hier danken, sind auch Zeichen. Sie sind natürlich eine materieller Grund zum Danken für die Versorgung, aber dahinter steckt auch ein Zeichen, nämlich das Zeichen, ich versorge euch, ich habe euch das ganze Jahr durchgefüttert. Dieses Zeichen steckt dahinter und Gott möchte, das ist das Wesen, das Ziel für uns, dass wir anhand dieser Zeichen an ihn glauben. Das ist das, worum es im Endeffekt geht, dass Dankbarkeit, bei der Dankbarkeit, die ist wichtig, aber nicht stehen bleiben, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern aus dem, was wir erlebt haben, Glauben für die Zukunft. Wir hatten eben die Leiden des Paulus, die Dankbarkeit des Paulus und hier sehen wir jetzt die zukunftsorientierten Glauben des Paulus. Denn Paulus hat bei ihm ist genau das geschehen. Da gibt es viele, viele Verse, ich habe nur zwei ausgewählt, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Hier sind sie wieder alle Dinge. Die gleichen allen Dinge, für die wir dankbar sind, sind auch die Dinge, die uns zum Besten dienen. Das heißt, dann kann man auch dafür danken. Man kann auch in die Zukunft hinein danken, wenn man weiß, dass das geschehen wird. Wenn mir jemand sagt, pass auf, mach dir keinen Kopf, ich kümmere mich drum, dann kann ich schon mal sagen, danke, weil ich genau weiß, der wird es machen. Und so ist das auch, diese Dinge, für die uns jetzt nicht schmecken, werden uns aber zum Besten dienen. Deswegen können wir auch dafür danken. Oder Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der künftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Hier ist ein ganz klares, zukunftsorientiertes Denken da. Paulus sieht die Leiden der gegenwärtigen Zeit. Die waren nicht zu übersehen, aber die fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Das heißt, Paulus vertraut darauf, dass Gott sein Wort wahrnehmen wird, machen wird, anhand der Güte, die er erfahren hat, vertraut er darauf, dass Gott auch das in Zukunft für uns sorgen wird, dass wir auch in Zukunft uns darauf verlassen dürfen. Jetzt kommt der Teil 4, das war der Teil 3, die Begründung für das Dankbarsein. Jetzt kommt der Teil 4, im vierten Teil richtet Paulus den Blick auf Jesus. Und das wollen wir jetzt auch tun. Er schreibt am Ende, dass der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Oder im Parallelvers und dem Vater in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Paulus schließt diesen Vers ab mit dem Blick auf Jesus. Und das ist mein vierter Teil hier und auch der letzte. Keine Sorge, wir gehen gleich zu Ende. Der vierte Teil, der Blick auf Jesus. Da schauen wir uns mal an, was Jesus getan hat. Und dann kommen wir auch dem Abendmahl näher, denn wenn wir schauen, wo in der Bibel hat Jesus gedankt, wo sehen wir das, dann ist da, fällt eins ins Auge, viele, viele Gelegenheiten, bei denen Jesus gedankt hat, aber eine ganz besonders und das finde ich auch die schwerste von allen. Und er nahm das Brot, werden wir gleich noch hören, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch vergossen wird oder gegeben wird, das Blut, was vergossen wird. Das heißt, hier dankt Jesus eigentlich indirekt für das, was vor ihm besteht. Jesus wusste ganz genau, als er das Brot brach, dass das ein Symbol war für sein Leib. Das heißt, hier zu danken an dieser Stelle für das gebrochene Brot, heißt zu danken, dass sein Leib gebrochen wird, dass er geschlagen und verachtet wird und die Schuld der Welt auf sich laden wird. Dafür dankt Jesus hier in gewisser Weise, weil er ihm genau klar war, dass der Wein des Abendmahls und das Brot des Abendmahls das symbolisieren wird. Also diese Leidensgeschichte, die vor ihm steht. Und dafür dankt er. Das heißt, Jesus macht uns selber auch vor, in allen Dingen zu danken und dankbar zu sein für Dinge, die erstmal nicht schmecken. Wie war das möglich? Wie kann man überhaupt in einer solchen Situation danken? Wie war das Jesus möglich, aufrichtig auch für das Zerbrechen des eigenen Leibes und für die bevorstehenden Leiden zu danken? Und wie können wir das tun? Darauf sehen wir eine Antwort in Hebräer 12, 1 bis 2. Da heißt es, lasst uns auf Jesus blicken, das tun wir jetzt gerade, und den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten. Also Jesus hatte Freude. Er hatte nicht nur zukunftsorientiertes Denken, denn an die Zukunft zu denken, die wir mit Gott haben, bewirkt auch Freude. Jesus hatte sich auch in dieser Leidenszeit auf die vor ihm liegende Freude schauen können. Das heißt, Dankbarkeit ist nicht nur eine Pflicht oder wir werden nicht dazu aufgefordert, das einfach freudlos zu tun, sondern was Gott möchte, ist, dass wir Freude haben. Da muss ich sagen, da bin ich noch ganz, ganz klein, kann man gar nicht sehen an dieser Stelle. Aber ich habe angefangen, dafür zu kämpfen. Das müssen wir auch tun. Es gibt Dinge, für die muss man geistlich kämpfen. Die kommen nicht von selber. Man muss auch kämpfen dafür, dass man geistliche Freude hat, weil das ist eine Triebkraft, die ganz massiv ist. Also wenn ich so an meine Arbeit denke, die Sachen, die mir am besten gelingen, sind oft die Sachen, wo ich auch am meisten Freude zu hatte. Also Freude ist etwas, was Gott unbedingt will. Er will nicht nur unsere Pflicht und dass wir mit zusammengebissenen Zähnen alles tun und aus reinem Pflichtbewusstsein leben. Er möchte, dass wir aus Freude leben. Freude auf das, was kommen wird. Sein Handeln an uns in der Vergangenheit gibt uns Gewissheit, dass er das tun wird, was er gesagt hat, und dann haben wir allen Grund zur Freude. Und deswegen ist auch hier dieser Vers, ich habe im Anfang offen gestanden nur den hinteren Teil eines längeren Satzes hier als Leitvers genommen. Wenn wir gucken, wie der Satz anfängt, fängt er genau so an. Freut euch alle Zeit. Und dann geht es weiter mit und seid dankbar in allen Dingen, das ist der Wille Gottes an euch. Das heißt, auch in diesem Kontext dieses Leitverses heute steht die Freude. Freut euch alle Zeit. Das ist etwas, auch wiederum eine Aufforderung. Das heißt, auch das ist nicht immer unsere Natur. Wir müssen die Augen aufmachen für die Dinge, über die wir uns dann freuen können. Aber wenn wir das tun, dann gibt es reichlich Grund zur Freude. Ich habe mal ein paar Sachen zusammengestellt, eine kleine Auswahl auch wieder. Wenn wir auf Jesus blicken, haben wir Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Wir dürfen uns freuen, dass wir ewiges Leben haben und Gemeinschaft mit ihm sein können, wie es in Römer 6 heißt. Oder wie in Philipper 4, könnt ihr gerne nachher noch durchlesen, mal die Verse da, sagt Gott uns zu, dass er für alle unsere wirklichen Bedürfnisse hier auf Erden sorgen wird. Also dafür ist Sorge Genüge. Also Gott gibt uns, was wir zum Leben brauchen. Oder 2. Korinther, wir bekommen überreichlich jede Gnade, die wir brauchen, so dass wir alle Zeit Genüge haben und hier wieder der Blick auf die anderen und überreich sind zu jedem guten Werk. Gott wird uns so gut versorgen, dass für uns genug da ist und für andere es auch noch reicht. Und das ist das, was mir am meisten persönlich so immer wieder Mut macht, Gott wird in uns sein angefangenes Werk auch vollenden. Also Philipper 1, Vers 6, da geht es darum, dass er sagt, das, was ich bei euch angefangen habe, bringe ich auch zu Ende. Das ist Chefsache, das ist zur Ehre Gottes, dass er das, was er mit uns begonnen hat, auch zu Ende bekommt. Darauf dürfen wir vertrauen. Ich freue mich darüber, muss ich ganz ehrlich sagen, zu wissen, die Dinge, die gegen meine Natur sind, Gott wird sie dennoch in mir bewirken, weil es ihm zur Ehre gereicht und weil er sich das vorgenommen hat. Und als letztes, Jesus wird uns zu Gott bringen, wie es in 1. Petrus heißt, und im Psalm zu dem Gott, der unsere Freude und Wonne ist. Das heißt, wir haben, wenn wir auf Jesus schauen, können wir sehen, wir dürfen dankbar sein für das, was er alles in unserem Leben getan hat, und wir dürfen immer wieder neu beginnen, uns darauf zu vertrauen, diese Dinge durchzulesen, die er verheißt. Also kann ich nur ermutigen, einmal die Woche mal eine Verheißung zu nehmen und sagen, das glaube ich jetzt, da lebe ich drauf zu, da verlasse ich mich jetzt drauf, und dann werden wir sehen, dass da auch Freude erwächst. Und das ist das, was Gott von uns möchte, und das ist auch das, wenn wir nächstes Jahr wieder Erntedank feiern, dass wir vielleicht auch zurückschauen können auf das, was Gott in uns bewirkt hat, weil wir gelernt haben, mehr noch auf das zu schauen, was er uns in Zukunft gibt, und dass er einer ist, auf den man sich uneingeschränkt verlassen kann. Amen.